Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Und dazu herzlich willkommen. Wir wollen leben und werden sterben. Wir wissen es, leugnen es lange und oft kommt das Ende plötzlich und wie ein Schock. So schlimm, dass das Leben schnell enden soll und einer helfen soll, dessen Job es ist, genau das zu verhindern. Eine Ärztin, ein Arzt. Gestern fanden zwei Gesetzentwürfe, den assistierten Suizid zu regeln, im Bundestag keine Mehrheit. Beide wollten mehr Beratung, im Grunde so wie bei der Abtreibung Ungeborener, eine Beratung zum Austreiben des Lebens. Darüber wollen und müssen wir reden im Wortwechsel mit diesen Gästen. Dr. Johann Friedrich Spittler, er ist Neurologe, Psychiater und begleitet Sterbende bei deren Suizid. Professor Andreas Lob-Hüdepohl ist Theologe, Ethiker aus Berlin und auch Mitglied des Deutschen Ethikrates. Und Dr. Matthias Gockel ist Palliativmediziner und wie auch Herr Spittler übrigens Buchautor. Herzlich willkommen an Sie alle.
Danke.
Gestern die Entscheidung im Bundestag, meine Herren, kein Gesetzentwurf fand eine Mehrheit. Nun sind wir in der alten Situation. Wie finden Sie die? Herr Lob-Hüdepohl, fangen Sie an.
Ich finde das bedauerlich, dass eine Regelung zur genauen Feststellung von Freiverantwortlichkeit und Ernsthaftigkeit eines Suizidwillens keine Präzisierung erfahren hat. Ich glaube, dass diese Präzisierung notwendig ist. Darauf haben wir ja auch in unserer Stellungnahme im Deutschen Ethikrat hingewiesen. Aber ein Initiativantrag ist durchgekommen und das ist der zur Suizidprävention mit einer unglaublich starken Mehrheit, die ich selber nicht für möglich gehalten habe. Mich freut das. Das ist zwar erstmal nur ein Initiativantrag, wie das konkretisiert wird, operationalisiert wird, ist eine andere Frage. Aber dass dieses klare Votum von nahezu allen Mitgliedern des Deutschen Bundestages ausgesprochen wurde, das hat mich natürlich doch sehr erfreut.
Den Freitod zu verhindern, Herr Spittler, ist das auch das, was Sie sich wünschen würden, obwohl Sie dann helfen, wenn einer es wirklich will?
Mir geht es ausschließlich darum, den anderen Menschen anzuschauen und zu hören, was er für sich und für sein Leben wünscht. Selbstverständlich ist es meine Pflicht, nachzufragen, haben Sie sich das gründlich genug und ernstlich genug überlegt? Und wenn ich dann später die Begleitung in den Blick nehme, dann habe ich das Recht, mich von ihm überzeugen zu lassen. Aber ich habe in erster Linie die Pflicht, ihm zuzuhören und gegebenenfalls ihm Denkmöglichkeiten anzubieten. Aber meine praktische Erfahrung ist, die Menschen, die sich mit der expliziten Bitte um eine Hilfe an uns, sei es im Verein, sei es direkt, wenden, die Menschen haben den Überlegungsprozess bereits hinter sich, sind stillschweigend der Meinung, das muss doch jemand anders auch einsehen, dass ich nicht mehr kann und will. Insofern ist die Situation in der Realität eine andere, als sie in den Diskussionen als Mutmaßung angesehen wird.
Wenn Sie vom Verein sprechen, meinen Sie den Sterbehilfeverein Dignitas, für den Sie arbeiten? Vielleicht noch kurz zum Eingang, Herr Spittler, sind Sie froh, dass die gesetzlichen Entwürfe nicht durchgekommen sind? Fühlen Sie sich mit dem jetzigen besser?
Also beide Entwürfe, vor allen Dingen der von Herrn Castellucci, hätten eine massive Erschwerung bedeutet, außerdem eine Kostenverdoppelung für den Betroffenen. Ich hätte beide Entwürfe nur schwer ertragen können, aber hätte sie natürlich akzeptieren müssen. Ich bin zufrieden, so wie es derzeit läuft. Für uns in dem praktischen Handeln ist das Problem, wir müssen ja anschließend wegen der nicht natürlichen Todesursache die Polizei und im Hintergrund einen Staatsanwalt informieren und wir müssen uns dementsprechend sehr genau überlegen, kann ich die Gründe, die die betreffende Person mir benennt, einem Staatsanwalt plausibel machen oder kann ich das nicht und ist für mich dann das Risiko gegeben, dass ich ein Ermittlungsverfahren bekomme, und dann davon beschäftigt und absorbiert bin.
Mhm. Über das Prozedere dieses ganzen Verfahrens können Sie gleich noch im Einzelnen mehr erzählen. Ja. Wir sind jetzt noch in der Eingangsphase. Soll der Palliativmediziner Matthias Gockel jetzt auch zu Wort kommen? Also der Status quo ist nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 2020, dass kommerzielle Sterbehilfe nicht strafbar ist. Und zwar alle Menschen können das einfordern. Ja. Man muss jetzt nicht sterbenskrank sein. Also es können auch andere Gründe vorliegen. Darf bitte Herr Gockel dazu jetzt sagen, sind Sie mit der Regelung bislang gut gefahren als Palliativmediziner oder hätten Sie jetzt gerne lieber Regelungen gehabt?
Oh, da kommen mehrere Sachen zusammen. Also grundsätzlich würde ich meinen beiden Vorrednern zustimmen mit der Lösung, wie sie jetzt gestern gefunden wurde oder nicht Lösung. Mit der Entscheidung von gestern kann ich persönlich sehr gut leben. Eben genau dieses Suizidpräventionsgesetz mit großer Mehrheit verabschiedet, war, glaube ich, das Wichtigste, was gestern passieren konnte. Mit beiden Vorschlägen, die gemacht wurden, Anträgen, die gemacht wurden, sehe ich Probleme, ähnlich wie Herr Spittler. Ob der Palliativmediziner damit leben kann, ist insofern relativ, weil die Palliativmedizin sehr oft mit dem Thema "Ich möchte sterben" konfrontiert ist, aber sehr, sehr selten nur mit der konkreten Frage, wenn alles ausgeschöpft ist, kannst du mir helfen, jetzt einen Suizid zu begehen? Wobei das nicht heißt, dass es diese Frage nicht gibt und auch nicht, dass es diese Menschen nicht gibt. Aber aus verschiedensten Gründen bin ich und ich glaube die Palliativmedizin generell nicht sehr oft damit konfrontiert. Mhm. Nicht mit der letzten ultimativen Frage.
Herr Spittler, schnappt nach Luft, bitte. Mhm.
Ja, was ich gerne auch noch betonen möchte, ich bin auch über den dann positiven Beschluss für die Suizidprävention außerordentlich erleichtert. Ja. Ich fürchte, das wird erst in irgendeiner ganz fernen Zukunft konkreter werden. Ich wäre glücklich, wenn ich gelegentlich in dem Fall, dass ich einen jungen Menschen habe mit einer ernsten, schwierigen Problematik, wenn ich ihm dann eine gute professionelle Hilfe anbieten könnte und ihm nicht nur sagen müsste, bitte, ich ganz alleine persönlich möchte dir nicht helfen. Ich habe kürzlich eine 30-Jährige gehabt, die hätte meine Enkelin sein können. Es hat mir in der Seele wehgetan, sie zurückweisen zu müssen und ihr, weit entfernt von meinem Wohnort, nicht irgendetwas anbieten zu können. Das heißt, wenn diese Suizidpräventionsinitiative in einer guten Form realisiert wird, wäre ich heilfroh und glücklich.
Herr Lupidopol, für Sie als katholischen Ethiker müsste das ja genau die richtige Richtung sein, der Schutz des Lebens über Prävention.
Richtig, aber ich erlaube mir doch noch eine kritische Bemerkung zu Ihrem Framing sagen. Sie haben auf meinen Hinweis, dass die Suizidprävention gestärkt werden soll, gesagt, Sie wollen, also es geht darum, einen Freitod zu verhindern. Nein, genau darum geht es nicht. Ein Freitod ist ein frei verantwortlicher, ernsthafter Wunsch zu sterben. Und der soll nicht verhindert werden. Da hat jeder Mensch ein Recht, im Letzten seine Entscheidung zu treffen, für sich die Entscheidung zu treffen. Und wenn Dritte ihm eine Hilfe anbieten, dann soll das genauso auch laufen. Aber die meisten Suizidalitäten von Menschen, da geht es nicht um einen Freitod im Sinne einer ernsthaften, frei verantwortlichen Entscheidung. Auch das Bundesverfassungsgericht hat ja darauf hingewiesen, dass in etwa 95% der Fällen, in etwa, weil da große Dunkelziffer natürlich ist, Menschen eben nicht frei verantwortlich oder ernsthaft einen Suizidwunsch begehren. Und dann kann ich nicht von einem Freitod sprechen.
Werden die dazu gedrängt, die 95%?
Nein, es sind in etwa, das sind Schätzungen, 50%, die wo die Suizidalität Ausdruck einer Erkrankung ist, einer Psychose, einer Depression und dergleichen. Und dann gibt es noch etwa, das sind wirklich etwa Zahlen, 40-45% von Menschen, die nicht einen Suizid begehren aus einer Krankheit heraus, sondern aus anderen Gründen, aber der eben sehr volatil ist. Der eben heute so, morgen so.
Mal so eine Laune, heute will ich mal sterben. Das kann ich mir so nicht vorstellen.
Nein. Aber die Suizidforschung weiß sehr genau Bescheid, dass Suizidwünsche sich erstmal aufbauen über einen langen Zeitraum hinweg, ja, und nicht vom Himmel fallen. Und dass tatsächlich der Wunsch zu sterben, auch durch einen Suizid oder durch andere Maßnahmen, die frei verantwortliche Entscheidung zum Beispiel des freiwilligen Verzichtes auf Nahrung und Flüssigkeit, ist ja auch eine Entscheidung, eine sehr viel schwerere umzusetzen. Aber dass der nicht aus einer Laune heraus, aber dass aus einem volatilen Hin und Her, der nicht ernsthaft ist und nicht dauerhaft ist. Und diese 95%, in etwa, ja, die gilt es zu schützen. Und genau das hat das Bundesverfassungsgericht damals gesagt. Wenn der Gesetzgeber meint, durch ein Schutzkonzept, legislatives Schutzkonzept, diese Menschen zu schützen vor einer unbedachten Suizidwunsch, dann kann er das tun. Es geht nicht darum, zu verhindern, frei verantwortliche Suizide. Mhm. Das ist, finde ich, ausgesprochen wichtig, damit auch ja. Ich glaube, das ist auch in diesem Raum unstrittig. Und deshalb gab es ja auch die große Bandbreite. Aber mit Verlaub, deshalb müssen wir höhere Ansprüche an die Prüfung einer Freiverantwortlichkeit stellen, als wenn ich jetzt sage, ich möchte in Urlaub fahren oder ich möchte. Das sind auch freiverantwortliche Entscheidungen, aber die haben eine geringere Eingriffstiefe. Deshalb der Grund.
Diese Zahl von 95%, die beeindruckt mich doch sehr. Ist es tatsächlich so, dass da 95% Volatilität bei ist?
Also ich kann nur mit allem Nachdruck darauf hinweisen. Ich habe selber eine kleine wissenschaftliche Arbeit dazu verfasst. Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen den allgemeinen Suizidversuchen und Suiziden und den assistierten Suiziden. Denn die Menschen, die sich an einen anderen wenden mit der Bitte, hilf mir beim Leben beenden, das sind andere als die, die in die allgemeine Suizidstatistik eingehen. Es ist leider so, ich habe ganz genaue Zahlen über immerhin diese 690 untersuchten Patienten in 20 Jahren. Da kann ich ganz genaue Zahlen vorlegen. Vergleichbare Zahlen aus der allgemeinen Suizidprävention, abgesehen von diesen allgemeinen Zahlen, die Herr Lopüdepohl richtig zitiert hat, abgesehen von den Zahlen gibt es keine präziseren Zahlen. Es gibt kümmerliche Untersuchungen über die Überlegungszeiten bei den allgemeinen Suiziden. Und es gibt in meinem Fall, ich frage jeden Menschen, seit wie langer Zeit haben Sie sich überhaupt mit dem Gedanken beschäftigt und seit wie langer Zeit konkret? Und die Zahlen liegen bei 5 bis 10 Jahren Vorüberlegungszeit. In manchen Fällen selbstverständlich kürzer. Das sind aber die Fälle mit konkreten Krankheiten. Also man muss sich darüber im Klaren sein. Und da bin ich leider der völlig vereinsamte Rufer in der Wüste. Man muss sich klar machen, dass die allgemeinen, von mir sogenannten einsamen Suizide etwas anderes sind als die assistierten.
Sind denn die Menschen, die zu Ihnen kommen, Herr Spittler, vor allen Dingen todkrank oder kommen die aus anderen Gründen?
Ich kann Ihnen dazu ganz grobe Zahlen geben. Ich verschlüssele, wann eine somatische körperliche Krankheit maßgeblich ist oder wann sie teilmaßgeblich ist. Und ich habe 45% maßgebliche körperliche Krankheiten, aber mit den teilmaßgeblichen spielt in über 70% eine körperliche Krankheit eine maßgebliche oder teilmaßgebliche Rolle, in knapp 30% eine psychische Störung und in knapp 25% das hohe Lebensalter mit der Altersperspektive. Das sind die Zahlen in meinen Untersuchungen, die ich da vorzeigen kann. Und die Zahlen bei den einsamen allgemeinen Suiziden sind völlig anders.
Mhm. Matthias Gockel, für Sie als Palliativmediziner, wie stellt sich das dar?
Also ich kann die genauen Zahlen nicht benennen. Ich sehe bei dem Thema Tod, bei dem Thema Sterben ein riesiges gesellschaftliches Tabu. Und ich glaube, das schlägt sich auch in solchen Untersuchungen nieder. Was ist ein Mensch, der suizidal ist? Reicht es dazu aus zu sagen, Herr Doktor, ich möchte nicht mehr leben? Wenn ich das schon als Kriterium für Suizidalität nehme, dann habe ich bei uns, ich habe jetzt über die letzten 20 Jahre geschätzt, 10.000 Menschen begleitet, betreut, nicht jeder ist verstorben. Aber ich würde sagen, bei einem Viertel von denen kam an irgendeiner Stelle die Frage, ich kann nicht mehr, können Sie mir nicht helfen? Wenn ich das als Suizidalität wähle und das sage, das sind die 5%, bei denen es nicht hochvolatil ist, dann gibt es in Deutschland keinen, der keinen Suizidwunsch hat, wenn ich es hochrechne. Also von daher steht und fällt das natürlich mit der Frage, wie definiere ich Suizidalität? Steht schon auf den Bahngleisen oder hat nur gesagt, ich kann nicht mehr? Entscheidend ist, es gibt diese Menschen. Wenn mich jemand fragt, können Sie mir nicht helfen, ich kann nicht mehr, sehe ich das in erster Linie erstmal als eine Einladung zu einem Gespräch. Das heißt, dann kommt die Frage, warum kannst du nicht mehr? Was müsste sich ändern, damit du wieder kannst? Seit wann kannst du nicht mehr? Hast du schon mal versucht, diesen Zustand selber zu verändern? Und die Antwort kann nicht sein, kein Problem, hier ist die Pille.
Ich kann dem nur zustimmen. Ich meine, die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention und Forschung hat ja bestimmte Kriterien. Volz und viele anderen haben das ja auch so benannt. Und das ist der Punkt. Alleine die Äußerung, ich bin erschöpft, die machen übrigens nicht nur schwer Kranke, sondern aus vielen Gründen. Also insofern, das ist selbstverständlich keine Form von Suizidalität, sondern eine sich verdichtende, das suizidale Syndrom, wie das dann ja auch in der Psychiatrie genannt wird. Das ist dann ein entscheidender Faktor. Aber wichtig, es ist eben halt ein sich aufbauender Prozess. Und ich stimme Ihnen völlig zu. Und das war auch immer meine Kritik an letztendlich beiden Gesetzentwürfen, dass die Beratung irgendwie ganz am Schluss extern. Streng genommen ist die Begleitung in suizidalen Lebenskrisen, wie wir das im deutschen Ethikrat genannt haben, eigentlich eine Aufgabe von Anfang an. Weil ganz viele, der Deutsche Palliativ- und Hospizverein sagt, fast wirklich jeder Zweite beginnt die erste Frage, im Letzten kriege ich doch was. Ja, das ist völlig selbstverständlich. Aber da beginnt eigentlich eine Begleitung. Da muss sie ansetzen. Ja? Oder aber auch, wie wir es stark gemacht haben, übrigens auch vom ZTK, schon in einer frühen Stellungnahme, die allgemeine Suizidprävention ist extrem. Was heißt das? Das heißt, dass etwas getan wird gegen Vereinsamung, dass etwas getan wird gegen Pflegenotstände, dass etwas getan wird für Altersarmut. Das sind alles auch empirisch gesicherte Faktoren, die eine Suizidalität nicht automatisch hervorrufen, aber doch zumindest begünstigen. Und da setzt eigentlich Suizidprävention ab. Also ein ganz breites Spektrum. Das geht über selektive Prävention. Das heißt also bestimmte Personen, die in einer Lebenspassage sich befinden, wo das gehäufter mal vorkommen kann, nicht? Bis hin zu Indizierten, also da, wo tatsächlich ein Mensch unmittelbar auch suizidal ist. Es ist ein breites Setting an Maßnahmen. Und das ist jetzt gestern auch zumindest nochmals in seiner Dringlichkeit benannt wird. Was daraus wird, wissen wir nicht. Wir kennen alle die Baustellen im Gesundheitswesen nicht. Aber das finde ich ein ganz zentrales Moment, dass das im Mittelpunkt steht und nicht dann die Frage, wie kann am Ende noch wer auch bestimmen. Nochmals, auch die Frage der Freiverantwortlichkeit verlässlich zu erkunden, ist ein hochanspruchsvolles Unterfangen. Herr Spätl hat darauf ja hingewiesen, wie die Gesprächsführung ist. Das muss sein. Übrigens, da greift auch jetzt eben schon das Strafrecht. Wenn ich das nicht überprüfe, dann habe ich hinterher ein Verfahren möglicherweise am Hals. Das ist ja auch etwas untergegangen in der Diskussion.
Ein guter Tod, kann der eigentlich nur gelingen, wenn vorher das Leben auch gelungen ist? Und Sie haben ja gerade gesagt, im Grunde ein Programm gegen Suizid ist ein Programm auch gegen Einsamkeit. Das ist ein Leben in Gemeinschaft, mit Familie, mit Freunden. Also muss das alles sehr viel früher anfangen und nicht erst in der letzten Sekunde, wenn ich vor dem Palliativmediziner oder zu Ihnen komme, Herr Spittler, und sage, jetzt will ich nicht mehr oder ich habe ihn sehr krank, jetzt möchte ich bitte den Schierlingsbecher haben.
Natürlich ist es die Frage eines gelingenden, guten immer, aber dass es ein zufriedenstellendes Leben ist. Und zu einem zufriedenstellenden Leben gehört natürlich auch Krisen, Situationen des Einbruchs, der Verzweiflung. Und hier muss man schlicht sagen, da haben die Religionen, insbesondere auch das Christentum und insbesondere auch meine Kirche, über Jahrhunderte schwere Schuld auf sich geladen, indem sie achtlos jeden suizidalen Menschen als schon beinahe des Teufels gebrannt machen und dem einen Suizidanten oder der dann einen Suizid begangen hat, sogar das Begräbnis verweigert hat. Nicht? Das ist unerträglich, weil damit nämlich missachtet wird, was diesen Menschen tatsächlich dazu gebracht hat, sich selbst aus dem Leben zu nehmen. Nicht? Also insofern müssen wir alle etwas daran tun, dass Menschen überhaupt gar nicht erst die Lage kommen, für sich entscheiden zu müssen, diese Exit-Option zu wählen. Und das meint eben genau der Gedanke der Suizidprävention.
Wie sehen es die beiden anderen? Ist es also wichtig, bei Zeiten ein gutes Netz zu knüpfen, um, wenn es wirklich ernst wird, erstens besser abwägen zu können und zweitens auch Hilfe zu bekommen?
Schadet definitiv nicht.
Ich frage jeden zu Begutachtenden nach der Frage, ob er mit dem Begriff einer erfüllten Lebensaufgabe etwas anfangen kann. Und ich finde es hochinteressant, diese Antworten zu betrachten. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich habe zwei Kinder, die sind beide was geworden und ich habe ein Haus gebaut, eine Menge erlebt, das ist eigentlich alles ganz gut. Bei jungen Menschen mit sehr, sehr, sehr schwierigen Schicksalen, da ist die Antwort manchmal bedrückend, ist auch manchmal dieser Gedanke eines guten Lebens und eines guten Todes noch gar nicht so im Blick. Ich finde es richtig und wichtig, danach zu fragen, und wenn möglich dem Menschen ein Gespräch anzubieten.
Mhm. Herr Gockel?
Ja, also kann ich nur so zustimmen.
Die Frage war auch nach dem Netz, das bei Zeiten geknüpft werden sollte.
Genau, und auch da kann ich Herrn Lüdepol nur zustimmen. Wenn ich eine gute Betreuung habe, wenn ich eingebunden bin, wenn ich das Gefühl habe, ich bin wertvoll, meine Existenz hat einen Sinn, auch wenn ich hochbetagt bin und in einer Einrichtung lebe, dann sind das alles Dinge natürlich, die diese Einsamkeit verhindern. Und da sehe ich ein bisschen eine Diskrepanz zwischen dem, wäre schön, wenn das für alle da ist, und dem, was ist. Dass eine bessere pflegerische Versorgung viele Vereinsamung verhindern würde, keine Frage, dass der Zustand, wie er im Moment innerhalb des Pflegesystems in Deutschland ist, so wie er ist, der ist ja nicht vom Himmel gefallen, der ist durchaus 20 Jahre, 30 Jahre lang sehr aktiv herbeigeführt worden. Sodass dann zu sagen, ja, wenn es das gäbe, dann müsstet ihr ja so gar nicht denken, ist natürlich dann ein bisschen billig. Und das sehe ich eben auch in dieser Diskussion. Ich glaube, es gibt eine Menge Menschen, wo ich sagen würde, wenn du gut eingebunden wärst, wenn wir deine Symptome alle gut in den Griff gekriegt hätten, wenn wir deine Ängste behandeln können, wenn wir dir Sinn geben könnten, dann hättest du vermutlich keinen Wunsch danach zu sterben. Ja, die Frage aber, wie kriegen wir das hin, wenn es einfach nicht geht, ist eine ganz andere.
Nehmen wir denn vielleicht, Frage an Herrn Lüdepol und Herrn Spittler, existenzielle Krisen auch in jüngeren Jahren oft auch als Gesellschaft nicht ernst genug? Wenn er sagt, ich habe Depressionen oder ich bin depressiv, dann wird er gar nicht so richtig ernst genommen.
Also das ist ein Punkt, den wir sowohl im Ethikrat wie auch im ZTK und an anderen Kontexten sehr stark fokussieren. Das Tabuisieren von Todeswünschen. Schon alleine, und das ist Teil des Problems.
Oder Existenzängsten.
Alle diese genau. Es reicht schon aus, nur Existenz. Oder überhaupt auch eine psychische Erkrankung, eine Verstimmung. Es kann ja auch eine Belastung sein, noch im subklinischen Bereich, also die gar nicht irgendwie klinisch relevant ist, also behandelt werden muss. Aber depressive Verstimmungen, Trauer und dergleichen, die werden schnell weggedrückt sozusagen. Nicht? Also ein Beinbruch ist überhaupt kein Problem, aber so etwas wie eine depressive Stimmung ist schon direkt, man lässt das nicht heran. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Wir nehmen insbesondere auch Lebenskrisen in der Jugendzeit viel zu gering, viel zu wenig wichtig. Wenn ich alleine die jüngsten Erkenntnisse zur Corona-Pandemie zur Kenntnis nehme, dass sich die Suizidalität bei Jugendlichen um ein Vielfaches gesteigert hat und es gibt keine belastbaren Netze, nur wenige Schulen sind darauf vorbereitet und dergleichen nicht. Das sind Alarmrufe und ich glaube nicht, dass die schon mit ihrem Leben fertig sind, sondern in ihrer Suizidalität artikuliert sich der Wunsch, unter den obwaltenden Bedingungen so nicht mehr scheinbar leben zu können oder zu wollen und so. Da meine ich, müsste da die Gesellschaft viel früher einsteigen. Es müssten auch die Personen im sozialen Nahfeld das nicht einfach abtun, sondern ach, das ist, morgen geht es schon wieder besser, nicht? Nein, es sind auch diese ganz ernst zu nehmen und zu begleiten und nicht einfach wegzudrücken.
Hat sich in der Pandemie gezeigt, auch Frage an Herrn Spittler, dass gerade die Vereinsamung ein besonders großes Problem ist, zumal in der sehr alternden Gesellschaft?
Ich habe so richtig eindeutige Auswirkungen der Pandemie nicht gesehen. Das hat als Argument bei den Menschen, die ich zu sehen bekomme, nicht wirklich eine Rolle gespielt. Es hat manchmal am Rande bei Altenheim oder behindertengerechte Wohnern eine kleine mitbestimmende Rolle gespielt. Aber Corona hat für mich keine nennenswerten Auswirkungen gehabt. Was ich aber doch gerne sagen möchte, ist, ich sehe das, was eben angetippt wurde, die kurzzeitigen Krisen, die sehe ich nicht. Ich sehe immer nur entweder akute, schwerwiegende Erkrankungen, ja, die sind akut. Aber wenn es sich um psychische Problematiken handelt, jedenfalls in dem Klientel, die zu mir kommen, dann sind das chronische Probleme. Ich differenziere danach, was in frühester Kindheit soweit erfahrbar ungünstig gelaufen ist, was im Lebensverlauf irgendwann ungünstig gelaufen ist und was eben später durch die akuten Erkrankungen eine Rolle spielt. Alles, was ich sehe, sind aber chronische Prozesse, chronische psychische Belastungssituationen. Also wenn ich Menschen in der Lebensmitte habe mit einer manchmal katastrophalen Kindheit, manchmal katastrophalem Erleben im Lebensverlauf. Ich hätte mir als Neurologe nicht vorstellen können, was ich an sexuellem Missbrauch als Problem zu hören bekomme. Das sind aber alles Belastungen, die nicht akut zu uns führen, sondern erst nach einer längeren Phase. Also um dieses Beispiel des sexuellen Missbrauchs nochmal aufzugreifen, das sind Menschen, die häufig bis in die Lebensmitte eine erfolgreiche berufliche Tätigkeit mit allen Quälereien und Mühsalen zustande gebracht haben und die dann an irgendwelchen äußeren Umständen ins Scheitern geraten, wo aber der Hintergrund der ganzen Geschichte über Jahre bis Jahrzehnte besteht. Das sind die, die zu uns kommen. Die akuten oder kurzzeitigen Lebenskrisen, etwa bei Jugendlichen, sehen wir nicht.
Und dann gibt es ja noch die andere Gruppe der wirklich Todkranken, die daran interessiert sind, Hilfe zu bekommen, also in Form von assistiertem Suizid, weil sie sehr große Schmerzen, weil sie sich unter einer großen Qual befinden. Ich möchte kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wer hier diskutiert zum Thema assistierter Suizid als Sterbehilfe. Wir sprechen über Autonomie und Schutz am Lebensende mit Johann Friedrich Spittler, dem Neurologen und Sterbebegleiter, den Sie gerade zum Schluss nochmal gehört haben, mit dem Theologen und Ethiker Andreas Lob-Hüdepohl und dem Palliativmediziner Matthias Gockel. Ich würde sehr gerne, Herr Spittler, fangen wir mit Ihnen jetzt nochmal an, sehr konkret den Prozess von Ihnen gerne einmal beschrieben haben, wenn Sie einen Klienten haben, ich weiß nicht, sagen Sie Klienten?
Ich schlingere auch immer mit der Frage, wie ich ihn bezeichnen soll. Oder ich bezeichne sie gerne auch als Patienten, denn sie sind Leidende. An irgendetwas leiden sie und dann ist der Begriff des Patienten der sprachlich richtige.
Der französische, rumänisch-französische Philosoph Emile Cioran hat ja mal gesagt, diese Existenz, diese menschliche ist nur zu ertragen mit der Möglichkeit des Freitods. Also Sie haben jemanden, der den Freitod möchte. Was tun Sie dann?
Also die Anfragen kommen häufig per E-Mail oder vermittelt zum Beispiel von Dignitas der Hinweis, da ist jemand. Dann nach so in der ersten Kontaktaufnahme erbitte ich mir einen Lebens- und Krankheitsbericht und sofern auch nur irgendeine medizinische Bedingung besteht, Arztbriefe bisheriger Behandlungen mit Diagnosen und so etwas. Das schaue ich mir an und gucke mir natürlich auch die teilweise telefonischen Kontakte an, gucke mir die Begründung in der E-Mail an, hat das Hand und Fuß, hat die zum Beispiel Lebens- und Krankheitsgeschichte den Aspekt, dass das wohl ernsthaft sein könnte. Dann verabrede ich mit der Person einen Termin für ein ausführliches Gespräch. Mein Problem ist, dass ich Anfragen aus allen möglichen Regionen Deutschlands bekomme und dass ich mit meinen nun immerhin 81 Jahren meinen Radius etwas begrenzen muss. Aber ich kann immer nur begrenzt für die Menschen zur Verfügung stehen. Ich mache aber immer einen persönlichen Besuch bei der betreffenden Person zu Hause, führe etwa 1,5 bis 2 Stunden, manchmal etwas lebhafter und etwas länger, ein ausführliches Gespräch und fertige danach einerseits eine Dokumentation in meiner persönlichen Datenbank an und andererseits fertige ich ein Gutachten zur Frage der Freiverantwortlichkeit. Darunter verstehen die Juristen Freiheit von psychischen Störungen, die die Willensbildung beeinflussen, und Freiheit von Fremdeinwirkung. Ich möchte ausdrücklich betonen, Fremdeinwirkung habe ich nie zu sehen bekommen, obwohl das Argument uralt ist und von mir die ganze Zeit betrachtet worden ist.
Also Fremdeinwirkung bedeutet, dass die Familie
drängeln,
ganz falsch
tritt doch mal endlich ab oder so. Das habe ich nie gesehen. Das sind Fantasien von Politikern, die das als Argument für ihre Gesetzgebung benutzen. Aber ich habe es nie gesehen. Nie. Ich muss eben gucken, wie frei verantwortlich ist das in psychischer Hinsicht. Also einerseits könnte man hingehen und sagen, jede Suizid- oder jede Lebensbeendigungsabsicht muss doch Ausdruck einer Depression sein. Das würde ich so nicht unterschreiben. Ich sehe durchaus ganz, ganz klare, vernünftige, rationale Bilanzierungen. Aber ich sehe, und das versuche ich zu erfassen oder jedenfalls konkret zu beurteilen, wann ist die Entscheidung durch eine körperliche Krankheit begründet realistisch, unter Umständen mit begleitender Depression? Wann ist die Entscheidung psychisch beeinflusst und realistisch? Und wann ist die Entscheidung möglicherweise beeinträchtigt? Das ist der Versuch einer psychiatrischen Unterscheidung in dem Grenzbereich, wo ich dann unter Umständen sagen muss, bitte, das ist eine Krankheit. Dann muss ich als nächstes noch die Frage stellen, sehe ich eine realistische, vernünftige Chance einer Therapie? Muss ich unter Umständen sagen, dieser Mensch hat die therapeutischen Möglichkeiten tatsächlich noch nicht ausgeschöpft. Kann ich ihn davon überzeugen, noch eine weitere Therapie, die sich vielleicht anbietet, wahrzunehmen? Oder muss ich unter Umständen akzeptieren, dass er sagt, ich will das nicht mehr. Ich weiß, es gibt die Möglichkeit, ich will nicht. Und dann muss ich mich entscheiden, ob ich unter Umständen einmal sage, ich persönlich biete keine Hilfe an, was eine schreckliche Situation ist.
Sie sagen, Sie beschreiben eine hochkomplexe, sehr schwierige Situation.
Ja.
Und Sie sagen, ich muss entscheiden. Und am Ende fahren Sie mit dem Medikament auch hin, wenn Sie Ja gesagt haben. Ist dieses, Frage an die beiden anderen Herren, nicht etwas, was mindestens in Gremien entschieden werden müsste? Ich meine, Sie haben den Beinamen, ja, Herr Spittler, Dr. Tod, ne?
Ich weiß, dass unfreundliche Menschen das so sagen.
Weil sie vor Gericht gestanden haben, das ist schon sehr übel. Aber das, was da mitschwingt, ist ja, einer entscheidet über diese Schicksalsfrage.
Wir können doch nicht alles nur von Gremien entscheiden lassen. Wir müssen doch entscheiden, zu sagen, in der unmittelbaren Begegnung mit einem Menschen, ja, ich kann dich verstehen, ich füge mich dem, dass du diesen Weg gehen willst, oder ich weise ihn zurück. Eine schreckliche Situation.
Gespräche über den Todeswunsch, wo wir keine unmittelbare Lösung haben. Hier, ich kann ja dieses Problem mit diesen beiden Medikamenten nehmen oder das lösen wir einfach durch eine raffinierte Sozialberatung und dann ist die wirtschaftliche Lage wieder gut. Wenn es die gäbe, das ist ja leicht. Aber da, wo es keine Lösung gibt, wo man sagen muss, ja, ich kann diesen Wunsch verstehen, ich habe auch keine Lösung. Da werden diese Gespräche fordernd, da werden sie emotional, da werfen sie uns auf unsere eigenen Schwächen, Menschlichkeiten und Ähnliches zurück.
Und Ängste.
Und Ängste. Und davon gibt es definitiv in dieser Gesellschaft genug, was
auch
das
bei
Thema
Ärzten
angeht.
Offensichtlich,
definitiv,
ne?
Da vielleicht sogar noch mehr. Der Punkt ist, wenn ich jemanden habe, der sich dieser Tatsache bewusst ist, der sich diesen Gesprächen stellt, und das sehe ich bei Herrn Spittler, dann brauche ich dafür kein Gremium. Wenn ich zwei davon habe oder drei, die sich austauschen können, ist das toll. Wenn ich ein Gremium habe, das nur die Verantwortung verteilt und sich vor der Entscheidung drückt, hilft mir dieses Gremium gar nichts, dann ist ein Engagierter vielleicht besser. Und das macht es so kompliziert, wie Sie gesagt haben. Es ist ein hochkomplexes Thema, es ist eine hochheterogene Gruppe, die alle zusammengeworfen werden, die aus unterschiedlichsten Gründen sich mit diesem Thema konfrontiert sehen. Herr Spittlers Klienten, Patienten, die verzweifelt sind, keine unmittelbare somatische, also körperliche Erkrankung haben, sind andere Patienten als die, die ich sehe, die eine schwere Erkrankung haben, die teilweise sehr konkrete und nachvollziehbare Vorstellungen davon haben, wie sie sterben werden und genau das nicht wollen. Und ich Ihnen sagen muss, in einer perfekten Welt könnten wir das verhindern. In einer perfekten, wunderbaren Welt laufen noch Einhörner durch Berlin. Das ist aber in der Realität leider nicht so zu haben.
Herr Lubbe-Hüdepol als Ethiker, sollte das eine entscheiden oder besser doch mehrere?
Also ich rate immer, aber das ist aber die Entscheidung dann der zuständigen Leute zu einem, wie man das gerne nennt, auch ethischen Konsil. Da wird nicht im Gremium gewissermaßen per Mehrheitsbeschluss abgestimmt, aber es gibt die Möglichkeit für denjenigen, der die letzte Entscheidung trifft, wie er später sich nochmals rückgängig zu beraten. Ja. Aber das wird er ja selber entscheiden können, wie er das für richtig hält. Nur mit Herrn Spittler haben wir offensichtlich einen höchst ausgebildeten, fachlich kompetenten Begleiter. Damit haben wir eigentlich schon ein höchstes Anspruchsniveau von denjenigen, die eine solche Suizidbegleitung auch fachlich kompetent mit der erforderlichen fachlichen Expertise, nämlich zu überprüfen, ist das krankheitsbedingt oder nicht und dergleichen. Ich stelle mir die Frage, ob damit eigentlich ein Gesetz vorschreiben müsste, dass Suizidhilfe nur von denen geleistet werden darf, die wie Herr Spätler über eine fachliche Expertise verfügen. Das ist aber nicht geregelt. Es kann im Prinzip ein jeder machen, auch ohne eine fachliche Expertise. Das wären zum Beispiel ein ganz Regelungserfordernis, ja. Und die Frage der Heterogenität der Gruppe, ich glaube, das ist auch das große Problem. Diese Heterogenität der Gruppen hat uns das Bundesverfassungsgerichtsurteil eingebrockt, wenn ich das mal so sagen darf. In Holland, Belgien ist das beschränkt oder auch in der Schweiz beschränkt eben halt auf schwere Erkrankungen, schwere Belastungssituationen. Wir haben aber in Deutschland hier das Liberalste. Hier gilt es für alle sozusagen. Und deshalb ist es natürlich notwendig, auch alle immer im Blick zu haben. Bei aller Wertschätzung meiner Gesprächspartner. Aber es ist dann eine wichtige Gruppe. Aber prinzipiell gilt das auch für alle anderen. Und darin sehe ich ein großes
Problem. Wenn es für alle gilt, könnte man sich auch die Frage stellen, dürften dann die Zahlen hochschnellen, dass also viel mehr lebensmüde oder freitodwillige davon Gebrauch machen? Herr Spätler, Sie haben bislang ja schon einige hundert Menschen betreut. Was glauben Sie, wie sich das entwickeln kann? In der Schweiz sind es, glaube ich, etwa 900 im Jahr im Moment.
Ja. Ne? Gehen Sie von der Zahl aus. Sie können sich eine sehr simple Rechnung aufmachen. Die Schweiz hat ungefähr 900 assistierte Suizide. Die haben eine Statistik, die das feststellt. Und die Schweiz hat ungefähr ein Zehntel der Einwohner der Bundesrepublik. Und da können Sie sich ausrechnen, wie der Bedarf ist. Und da kann man Gespenster an die Wand malen, aber man muss sich drüber im Klaren sein, das ist ein Bedarf. Die Menschen kommen doch zu uns und bitten flehentlich um Hilfe. Und es ist doch nicht so, dass wir irgendwie noch suchen, wem wir da eventuell einfangen können. Das sind doch finstere Fantasien. Und ich kann nur sagen, ich finde die Rechnung auch nicht so ganz befriedigend, dass wir mit einer solchen Rechnung auf 9000 assistierte Suizide im Jahr in der Bundesrepublik kommen, ist für mich ein erschreckender Gedanke. Aber wir dürfen doch nicht einfach die Augen vor Realitäten verschließen. Und die Zahl aus der Schweiz, die existiert.
Wir sprechen ja über Autonomie und frei verantwortliche Entscheidungen. Das ist ja sehr wesentlich. Und mein persönlicher Eindruck, aber das ist das berühmte anekdotische Wahrnehmen, ist, dass in der mittleren Generation sehr viel mehr dieser Wille zur Entscheidung in einer schlimmen gesundheitlichen Situation, MS-Erkrankung oder so, dass man irgendwann sagt, das möchte ich nicht bis zum allerbittersten Ende für mich und meine Angehörigen durchziehen, sondern ich möchte an einem bestimmten Punkt selber noch entscheiden zu gehen und dann in einer gewissen Würde. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das zunimmt und dass das auch durchaus eine Art Befreiungsschlag ist, sich nämlich dem, was kommen kann, frei zu entziehen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Die Möglichkeit zum Suizid kann auch eine lebensverlängernde Maßnahme sein. In meinem kleinen Bereich, sagen wir mal, dieser Gesamtgruppe sehe ich es eben auch, dass es Patienten gibt, die sagen, ich habe unglaubliche Angst davor zu ersticken. Ich habe unglaubliche Angst davor zu verbluten oder irgendetwas anderes. Und wo ich als Arzt sagen muss, nicht ganz unberechtigt die Sorge. Und die teilweise dann auch explizit sagen, dann mache ich lieber vorher Schluss, bevor es soweit kommt, dann sagen zu können, wenn das so ist, wenn alle Stricke reißen, haben wir auf medizinischer Ebene die Möglichkeit, dich in eine tiefe Narkose zu legen. Du kriegst es nicht mit, du stirbst, aber du leidest nicht dran. Das war immer so der Rettungsanker der Palliativmedizin. Jetzt bin ich 20 Jahre älter und stelle fest.
Das ist die palliative Sedierung, glaube ich, ne?
Genau. Jetzt bin ich 20 Jahre älter und stelle fest, wenn ich dir das in Nordmecklenburg für sonntags nachts um 4 versprechen will, muss ich schon sehr, sehr optimistisch sein, dass das klappt. In so einer Situation, da kommen wir dann eben an den Punkt, wo es die konkreten Strukturen sind. Wenn ein Mensch mir in dieser Situation sagt, ganz ehrlich, für ein paar Wochen mehr mit dem Risiko, nachts um 4 zu Hause zu ersticken, das ist es mir nicht wert. Ich möchte lieber zu einem Zeitpunkt meiner Wahl mit den Menschen meiner Wahl um mich herum, am Ort meiner Wahl, Rotwein und Musik nach meiner Wahl gehen. Natürlich, wenn wir flächendeckende Palliativteams hätten, die an jeder Stelle dieses Landes innerhalb von einer halben Stunde mit hochkompetentem Personal und allen technischen Voraussetzungen vor Ort sein können,
haben wir aber nicht.
Würden sich viele Fragen lösen. geh doch ins Hospiz. Ich habe mal vor 2 Jahren eine Auswertung gemacht in der damaligen Klinik. Ein Drittel der Patienten, die wir während ihres Krankenhausaufenthaltes in ein Hospiz angemeldet haben, sind verstorben, bevor der Platz frei war. Hm. Ich ahne, das ist in anderen Regionen nicht besser. In all diesen Punkten, wo dann Menschen sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr oder ich will das vorher und unter kontrollierten Bedingungen beenden, die 4 Wochen, 5 Wochen mehr, die 3 Monate mehr sind mir nicht wichtig, aber wie es passiert, ist mir wichtig, fehlen mir inzwischen die Gegenargumente.
Wie ist es eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten oder wie passiert es immer noch eben in den Bereichen, wo die Palliativmediziner, die gute Ausstattung, die Hospize nicht sofort da sind oder auch der assistierte Suizid nicht so schnell machbar ist? Was tun die Hausärzte? Haben die das nicht schon immer getan, dass sie die Patienten, die sie sehr gut kannten, ich sage mal, mit Medikamenten verseucht haben, dass sie sagen konnten, ich nehme da jetzt mal ein bisschen mehr und dann war's das?
Tja, wir wissen es nicht, aber es würde mich nicht wundern.
Ja. Beispiele gibt es in der Richtung, aber in der Breite, glaube ich, hat das nicht stattgefunden.
Ich sehe auch mehr Patienten, die sagen, ich habe keinen Arzt gefunden, mit dem ich darüber reden konnte.
Das ist,
als ich jemanden gefunden habe, der gesagt hat, nee, wenn es hart auf hart kommt, weiß ich, mein alter Hausarzt, der kümmert sich. Ich glaube, dass es das gab, ja, aber wir haben keine Ahnung über die Zahlen. Mhm. Und das ist auch ein Problem und das ist eben der Grund, warum ich froh bin, dass der Bundestag so entschieden hat, wie er entschieden hat. Ich glaube, wir sind als Gesellschaft noch nicht an dem Punkt, wo wir über diese Themen wirklich ehrlich, insgesamt ehrlich drüber reden.
Mhm. Wir verdrängen immer alle fleißig weiter. Gut. Herr Spittler, ich würde von Ihnen trotzdem noch mal jetzt sehr gerne wissen, wie läuft das dann sehr konkret ab? Sie fahren dann, nachdem Sie entschieden haben, ja, dieser Mensch hat aus Ihrer Sicht ein berechtigtes Anliegen. Sie fahren dann hin und haben im Koffer das Gift.
Da ist noch ein Schritt dazwischen, auf den ich Wert lege. Ich sage dem Patienten am Ende der mündlichen Befragung, Sie kriegen von mir das Gutachten, heben Sie es dann gut auf für eventuell später und ich melde mich nicht wieder. Wenn Sie den Wunsch haben einer Weiterführung oder Fragen, dann dürfen Sie sich melden, aber ich von mir aus melde mich nicht wieder. Das ist eine Auswirkung dessen, dass uns unterstellt wurde, wir würden eventuell hinter dem Patienten herlaufen, um ihm ins Jenseits zu helfen. Wir warten auf die Initiative des Betreffenden und die kommt eben manchmal oder relativ häufig nicht, aber in etwa 50-55% kommt diese Frage eben dann doch. Und dann verabrede ich einen Termin und dann komme ich mit in allen Utensilien für eine solche Begleitung, die wir ja früher einmal mit zu trinkenden Medikamenten gemacht haben. Das hat selten mal Erbrechen hervorgerufen und dann ist es eine schreckliche Katastrophe. Heute mache ich das nur noch mit einer Infusion eines Kurznarkosemittels. Da muss ich dann die Nadel anlegen, ich muss vorher die Medikamente zubereiten. Aber ich habe dann eben auch noch einmal die Gelegenheit zu fragen, also erstens, wenn ich dann komme, soll ich kommen oder soll ich doch gleich wieder gehen? Mhm. Wenn ich dann das Ja bekomme, bitte hierbleiben, ich will, dann mache ich die Vorbereitungen. Und im weiteren Verlauf, wenn die Medikamente zubereitet sind, soll ich die Nadel anlegen? Lasse mir das bejahen, dann lege ich die Nadel an und dann machen wir es praktisch so. Wir schließen eine normale Kochsalzlösung an, mit der nichts passiert, wo die betreffende Person den kleinen Infusionsverschluss am Schlauch aufdrehen und zudrehen kann und probieren kann, ob sie das verstanden hat, ob sie das mit ihren Händen hinkriegt. Und dann kommt die entscheidende Frage: Soll ich den Infusionsschlauch von der Lösung umstecken auf die Lösung, von der Sie einschlafen und nicht wieder aufwachen? Und wenn diese Frage bejaht wird, dann stecke ich um und dann sage ich so, wir können immer noch abbrechen. Wenn Sie diesen Weg gehen wollen, dann können Sie die Infusion so aufdrehen, wie Sie es eben gerade probiert haben. Und Ich habe es in der Situation nicht mehr erlebt, dass jemand nochmal abgebrochen hat. Bis dahin sind die Menschen so mehrfach befragt und so entschieden, dass sie dann aufdrehen. Und dann haben sie noch eine Minute, wo sie unter Umständen noch 1, 2, 3 Sätze sagen können. Und dann schlafen sie ein. Und damit ist das Ganze dann abgeschlossen. Ungefähr 15 bis 20 Minuten später bleibt das Herz stehen. Und es ist ein etwas erschreckender Moment, sich klar zu machen, dieses eines Menschen Erinnerungsuniversum ist unwiederbringlich vorbei. Der äußere Anblick ist auch so, das ist der Ausdruck dessen. Und manchmal denke ich, vielleicht bin ich ein bisschen masochistisch veranlagt, aber für mich ist es wichtig, mir diese Gedanken dabei auch zu machen. Und wenn Angehörige dabei sind, dann kommt es wirklich oft vor, dass die Angehörigen sagen, ja, das ist ja eigentlich das, was wir uns alle nur wünschen. Mhm. Und insofern bin ich mit der Methode, wie wir sie jetzt ausüben, einfach nur rundum zufrieden. Und es wird oft genug nachgefragt und mit den Angehörigen kann man dann in Ruhe noch ein bisschen reden, um ihnen dieses Erleben etwas zu erleichtern.
Mhm. Herr Guckel, das sind wahrscheinlich Erlebnisse, die Sie in anderer Form als Palliativmediziner auch hatten.
Nicht mit der dezidierten Absicht oder dem Wissen, dass der Tod jetzt herbeigeführt werde.
Mit so einer Sedierung, das, die Sie legen müssen,
genau.
oder Medikamenten, die Folge haben.
Wobei der Unterschied ja ist, dass wir im Idealfall, im Normalfall bei Symptomen, die wir anderweitig nicht in den Griff bekommen, den Betreffenden sedieren können. Das heißt, ein Beruhigungs-, ein Schlafmittel geben, das irgendwo zwischen leichtem Schlaf und kompletter Narkose, wie Sie es ja auch bei einer Operation kriegen würden, liegt. Und wo derjenige nichts mehr von den Symptomen mitkriegt. Immer aber nicht mit dem Ziel, dass er daran stirbt. Und das ist halt auch mein Dilemma bei dem Ganzen. Ich habe über die 20 Jahre geschätzt 10.000 Menschen plus minus betreut. Hatte ich gesagt, ein Drittel, das irgendwann äußert, ich würde gerne sterben. Viele von denen in dem Moment, wo klar ist, was können wir anbieten, was können wir tun, davon das nie wieder zum Thema machen. Ein kleiner Teil, der bis zu dem Punkt kommt, wo er sagt, wie war denn das mit dieser Narkose, die Sie mir geben können? Insgesamt sind über diese Jahre vielleicht 10, 20, 30 Menschen übrig geblieben in dieser speziellen Zielgruppe, die ich kennengelernt habe, nicht auf alle auszudehnen, die gesagt haben, toll alles, danke alles, aber ich möchte trotzdem nicht oder ich möchte trotzdem sterben. Mein großes Glück ist, dass alle von denen gestorben sind, bevor ich irgendwie die Karten auf den Tisch legen musste und bevor ich die Frage, würdest du mir auch helfen, wenn es soweit ist, beantworten musste.
Ist die Frage, wie es passiert zum Beispiel in den vielen palliativen ambulanten Diensten, die ja auch aus dem Boden schießen. Das ist ja auch ein Geschäftsmodell, das praktiziert wird, vielleicht nicht immer von denen, die es gut können.
Da kann ich auch nur drüber spekulieren, aber ich denke, ja, man muss, wie Herr Spittler es ja auch sagt, wie Sie es gesagt haben, man braucht sehr, sehr viel Expertise und ich glaube, man braucht auch die Bereitschaft, sich mit diesen Extremsituationen auseinanderzusetzen. Diese Gespräche waren immer fordernd. Es gab genug Gespräche, ähnlich wie Herr Spittler das beschreibt, wo ich die Nacht danach nicht sonderlich gut geschlafen habe. Sich dem auszusetzen, ist die Voraussetzung, dass man damit umgehen kann, ob das jeder kann, ob jeder das fachliche Wissen hat. Ich möchte auch nicht ausschließen, auch darüber wissen wir nichts. Ich kann natürlich, wenn ein Patient so leidet, dass ich sein Leiden nicht anders begrenzen kann, dann kann ich ihn etwas tiefer schlafen legen, damit er es nicht mitkriegt. Wenn ich selber damit ein Problem habe, kann ich das auch tun.
Sie haben sich ja alle mit diesem Thema sehr intensiv befasst. Deswegen haben wir Sie auch eingeladen. Und ich würde von Ihnen gerne wissen, wie Sie sich auf Ihren eigenen Tod vorbereiten. Wir haben eben darüber gesprochen, man sollte ein Netz spinnen. Man sollte schon schauen, wie man lebt, was man tut, um in diesen letzten Momenten nicht allein zu sein oder solche Hilfe zu bekommen, dass es nicht das bittere Ende wird. Herr Lopüdepohl, was haben Sie vorbereitet? gedanklich.
Ich will mich nicht auf den Tod vorbereiten, sondern auf mein Sterben. Das ist für mich ein wichtiger Unterschied. Ja,
sehr schön, dass Sie das sagen. Vor dem Tod haben viele Menschen gar keine Angst,
sondern vor dem Sterben. Richtig, das ist das Sterben gemeinsam gehen und nicht den Tod. Natürlich sind Netzwerke. Ich habe eine Lebensbiografie, wo meine Eltern Sekundentode mit 46 Jahren, mit 70, das war ein bisschen früh gestorben sind. Das haben sie nicht mit 46 Jahren sich natürlich immer gewünscht. Wer wünscht sich das nicht? Nicht? Also von jetzt auf gleich. Ich bereite mich natürlich darauf, deshalb habe ich aber lange Zeit nicht über Sterben nachdenken können, weil das war ich auch als Kind, über diese Fragen in einen intensiven Austausch zu gehen. Fachlich ist es jetzt tatsächlich auch so geworden, aber vor allen Dingen auch mit meinen An- und Zugehörigen, wie man das so schön sagt, und dergleichen, und ein Netz zu spinnen. Aber ich weiß es nicht. Ich kann auch für mich nicht ausschließen, es nicht in eine Situation zu geraten, wo ich selber nach einer Assistenz zum Suizid verlangen würde. Das kann ich nie ausschließen. Ich will nur hoffen, dass ich in einer solchen Situation genügend Menschen habe, die mir eine Alternative, und zwar realistische Alternative, offen halten, die also die Sichtachse auf mein Leben mir offen halten. Aber das kann man natürlich jetzt nicht irgendwie konstruieren. Das kann man sich, sagen wir mal, erhoffen und die Kontakte pflegen. Ich würde nur eine Rückfrage noch an Herrn Gockel stellen. Die palliative Sedierung ist ja eigentlich eine Sedierung, wenn ich das richtig verstehe, die in der Terminal Phase ja ansetzt. Das heißt, eigentlich ist sie ja gesetzt, dass, wenn also der Sterbensprozess schon begonnen hat und der nahe Tod ist, denn ansonsten wäre es ja schon in die Nähe gerückt eines Töten auf Verlangens. Ich finde es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass, glaube ich, die Palliativmedizin das nicht macht, sondern wirklich ja eigentlich in einer letzten Schlussphase eine Sedierung setzt, wenn man so will, damit also der Schrecken des dann eintretenden Todes durch Ersteckung nicht erlebt wird. Nicht? Oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, also das ist die Intention. Es gibt auch andere Situationen, wo man für Stunden oder Tage mal jemanden schlafen lässt. Aber grundsätzlich ist das die Intention,
wie bereiten sie angewandt werden sollte. Wie haben Sie sich oder wie bereiten Sie sich vor? Sie schreiben Bücher zum Thema.
Das war einer der Punkte, wo ich gemerkt habe, dass ich da einen blinden Punkt habe. Als ich plötzlich realisiert hatte, aber naja, Matthias, für dich musst du dir diese Sorge eigentlich nicht machen. Für die Palliativmedizin kennst du die Besten der Besten. Und was den Rest angeht, wenn die dir nicht helfen können, dann weißt du, was du brauchst, um friedlich einzuschlafen. Du weißt, wo du es kriegst. Du kannst sogar mit deinem Arztausweis in die Apotheke gehen und es dir holen. Ein Luxus, den nicht sehr viele Menschen in Deutschland haben. Und als ich gemerkt habe, wie sehr mich dieses Wissen, ich kann jederzeit gehen, wenn ich es will, und es wird maximal friedlich, wie sehr mich das entspannt hat, ist mir klar geworden. Dann ist das aber auch ein Thema, das man anderen, die dieses Glück nicht haben, nicht einfach mit "das gibt's nicht" vorenthalten kann, sondern wir müssen darüber reden. Ich habe angefangen, mit Kollegen zu sprechen und überraschend oft gehört, naja klar, wenn es hart auf hart kommt, ich weiß ja, wo ich alles kriege. Und wenn die Gruppe, die entscheiden soll, sich auf den Luxus zurückziehen kann, dass es sie selber nicht angeht, dann haben wir ein gesellschaftliches Problem.
Dr. Spittler, und Sie?
Also ich würde sagen, ich befinde mich in der Situation, dass ich mir die Möglichkeiten ja immer wieder im Gespräch mit jeweiligen Beantragenden durch den Kopf gehen lassen kann und dass ich jedenfalls über die Möglichkeit nachdenken kann, mir auch sehr leicht selber eine Infusion anlegen zu können. Ich betrachte diese Möglichkeit so von allen Seiten und ich mache eine etwas offene Bemerkung. Die Tätigkeit ist auf die Zahl der Jahre, die Tätigkeit und die drohenden Prozesse sind belastend.
Das glaube ich Ihnen sehr gerne. Dankeschön, dass Sie hier an dieser Diskussion alle teilgenommen haben. Johann Friedrich Spittler, der Neurologe und Psychiater und Sterbebegleiter. Professor Andreas Lob-Hüdepohl, der vom Deutschen Ethikrat auch ist und an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin lehrt übrigens. Und Matthias Gockel, dem Palliativmediziner und Buchautor. Danke, dass Sie hier bei uns im Wortwechsel waren. Was ich Ihnen noch sagen kann, ist, wenn Sie sich in einer scheinbar ausweglosen Situation befinden, dann können Sie Hilfe annehmen, zum Beispiel indem Sie die Telefonseelsorge anrufen unter 0800 dreimal die 1, 0 nochmal dreimal die 1. Es ist kostenfrei und können natürlich auch eine E-Mail dorthin schreiben unter telefonseelsorge.de.